HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Die Lüge des Papstes, das Missbrauchsgutachten von München und die Folgen. Wie tickt eigentlich deine Religion? Evangelische Jugendliche begeben sich auf Spurensuche. Und unser Sonntagsthema, das heilsame Wort, unter anderem über die Kraft des Segens und die Wirkung von Mantren. Fehlverhalten, das haben die Anwälte der Kanzlei Westphal-Spilker-Wastl in München mehreren kirchlichen Amtsträgern der Erzdiözese München-Freising in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Gutachten attestiert. Unter ihnen Kardinal Reinhard Marx und der ehemalige Papst Benedikt XVI. Beschuldigte und Betroffene reagieren unterschiedlich und teilweise doch erwartbar, wie unsere Reporterin Veronika Wawacek berichtet.
Das Urteil ist vernichtend. Mit seiner Stellungnahme zum Münchner Gutachten habe sich der ehemalige Papst Benedikt XVI. Komplett ruiniert, so der Kirchenrechtler Thomas Schüller aus Münster.
Er hat die letzte Chance, ehrlich zu sein, Verantwortung zu übernehmen, wirklich zu sagen, ich habe es nicht bösartig gemeint, ich war vielleicht auch unerfahren, aber ich sehe jetzt ein, ich habe Fehleinschätzungen vorgenommen. Stattdessen, er war es nicht.
Verantwortungsübernahme sieht anders aus, findet auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken und verlangt ein Ende der organisierten Verantwortungslosigkeit in der Kirche. Ein persönliches Schuldeingeständnis, wie es die Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche fordert, ist aber auch gestern nicht zu vernehmen. Über seinen Sprecher Georg Genswein lässt Benedikt Schock und Scham ausdrücken und der Münchner Kardinal Reinhard Marx betont nach der Veröffentlichung:
Ich bin erschüttert und beschämt. Für mich haben die Begegnungen mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs eine Wende bewirkt. Sie haben meine Wahrnehmung der Kirche verändert und verändern diese auch weiterhin.
Zuvor hatten die Gutachter ihm eine, Zitat, eher passive Rolle im Umgang mit den Missbrauchsfällen attestiert. Rechtsanwalt Martin Pusch zitiert Marx' schriftliche Einlassungen zu dem Gutachten folgendermaßen: Als Erzbischof sei er nicht primär mit Verwaltungsfragen befasst.
Ihm als Erzbischof obliege in erster Linie die Verkündigung des Wortes Gottes.
Und, Zitat, die allgemeine Hirtensorge für das Volk Gottes. Er sei daher, so wird Marx weiter im Gutachten zitiert, auf eine gute Verwaltung angewiesen und diese wiederum unterstehe der Leitung des Generalvikars. Peter Beer, ehemaliger Generalvikar, will diese Schuldzuweisung so nicht akzeptieren.
Man sagt, wenn der Bischof stirbt, stirbt der Generalvikar mit. Das heißt, das ist kein Amt, das ohne den Bischof bestehen kann. Und schon alleine daran sehen Sie das Beziehungsgeflecht.
Beer ist denn auch der erste der im Gutachten genannten Verantwortlichen, der sich am Tag der Veröffentlichung zu den Vorwürfen äußert. Und zwar demütig.
Muss ich sagen, ist so, wie es da drin steht. Und ich hielte es jetzt für falsch, jetzt um Punkte oder Kommas zu diskutieren.
Es geht nicht um Orthographie und juristische Spitzfindigkeiten. Das Münchner Gutachten zeigt nach den Worten des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung Johannes Wilhelm Röhrig, wie empathielos katholische Verantwortliche über Jahrzehnte mit Betroffenen umgegangen sind.
Es ist tatsächlich so, dass das Gutachten heute hervorgebracht hat, dass hochrangige Kleriker völlig unangemessen mit betroffenen Kindern und Jugendlichen umgegangen ist und dass sie letztendlich den sexuellen Missbrauch beinahe banal verwaltet haben.
Etwa wenn der ehemalige Papst einen Unterschied darin sieht, ob ein exhibitionistisch veranlagter Priester sich in seiner Funktion als Pfarrer entblößt oder als Privatmann. Oder wenn verurteilte Sexualstraftäter weiter in der Seelsorge beschäftigt werden und niemand etwas von der rechtskräftigen Verurteilung gewusst haben will. Dass das jetzt gesammelt ans Licht kommt, ist für Betroffene wie Agnes Wich ein wichtiger Schritt.
Ich habe den Eindruck, heute wurde Entscheidendes auch offengelegt. Heute wurde nochmal sehr entscheidend auf die Dynamik der Vertuschung hingewiesen. Und das ermutigt natürlich schon ein Stück weit. Es gibt wieder so einen Kraftschub.
Die Opfer haben gestern jedenfalls durch die Gutachter eine vernehmbare Stimme bekommen.
Die Lüge des Papstes, das Missbrauchsgutachten und die Folgen. Veronika Wawacek hat das zusammengestellt. Die weltweit erste Transplantation eines Schweineherzens in einem menschlichen Körper gilt als medizinische Sensation und wird verglichen mit der ersten Herztransplantation von Mensch zu Mensch vor mehr als 50 Jahren. Doch wie sieht es aus mit der ethischen Dimension? Was bedeutet es, wenn ein Mensch mit einem Schweineherzen lebt? Und wie sieht es aus mit dem Tierschutz? Denn der sogenannten Xenotransplantation gehen jahrzehntelange Tierversuche voraus. Michael Hollenbach berichtet.
Jochen Sautermeister kennt sich aus. Der katholische Moraltheologe leitet seit 10 Jahren ein Forschungsprojekt zur Xenotransplantation. Es gebe keine gravierenden ethischen Einwände gegen eine Organverpflanzung von einem Schwein in einen menschlichen Körper.
Wenn bei der Xenotransplantation nicht die grundlegenden Bedingungen menschlichen Personenseins oder der Selbstbestimmungsfähigkeit des Menschen beeinträchtigt werden, dann lassen sich keine grundsätzlichen Bedenken formulieren. Im Gegenteil, es wird eher die Xenotransplantation als einen Weg angesehen, mit dem Ziel, schwerstkranke Menschen zu retten.
Das sehen auch jüdische und islamische Religionsvertreter so. Obwohl es im Judentum und im Islam nach den religiösen Gesetzen nicht erlaubt ist, Schweinefleisch zu essen, sei gegen eine Transplantation von Schweineorganen nichts einzuwenden. Das sagt Leo Latasch. Der Frankfurter Mediziner war lange als Vertreter der jüdischen Gemeinschaft im Deutschen Ethikrat.
Diese Hauptregel besagt, dass das Retten von Menschenleben oder der Erhalt von Menschenleben geht über die höchsten Religionsgesetze. Das bedeutet, dass ich auch ein Schweineherz, wenn es dann zum Leben retten dient, jederzeit einsetzen kann, auch wenn der Verzehr von Schwein im Judentum verboten ist.
Auf besonderes Interesse ist die Nachricht von der Xenotransplantation natürlich bei den potenziell Betroffenen gestoßen. Erik Jungnickel wartet schon seit Jahren auf eine Nierentransplantation. Er würde sich auch die Niere eines Schweines einpflanzen lassen.
Wenn die Alternative ist, jahrelang warten, bis irgendwann mal ein Spender wieder für mich bereitsteht oder möglicherweise sogar noch sich mein gesundheitlicher Zustand verschlechtert und die andere Alternative ist dann irgendwann sterben, nee, da habe ich kein Problem mit.
Gabi Neumann hat dagegen große Probleme mit der Xenotransplantation. Die Medizinerin ist Sprecherin der Ärzte gegen Tierversuche.
In diesem Menschenversuch dort in den USA gehen ja seit Jahrzehnten Tierversuche voraus, bei denen Schweineherzen in Affen, meist sind das Paviane, eingepflanzt werden. Und diese Primaten, die werden einem wahren Medikamentencocktail ausgesetzt, der für eine Anwendung im Menschen kaum realisierbar wäre.
Und auch die Schweine müssen speziell gezüchtet werden.
Das heißt, den Schweinen wird menschliches Erbgut eingeschleust. Außerdem werden bestimmte Gene ausgeschaltet, die quasi Abstoßungsreaktionen verursachen können.
Der Moraltheologe Jochen Sautermeister weiß natürlich um die Tierversuche, die notwendig sind für eine Xenotransplantation. Auch in der Theologie habe man sich davon verabschiedet, den Menschen als die Krone der Schöpfung zu betrachten.
Die Sensibilität für ein Tierwohl ist gewachsen. Gleichwohl ist die Tatsache, dass der Mensch sich als moralisches, verantwortliches Subjekt verstehen kann, wir aber mit Tieren nicht so umgehen, als dass sie selber Verantwortungsträger wären.
Der Ausweg aus dem ethischen Dilemma der Xenotransplantation: mehr Menschen müssten bereit sein, ihre Organe zu spenden.
Ein Herz vom Schwein, die ethische Problematik neuerer Transplantationstechniken. Glaube gemeinsam gestalten, so heißt eine Jugendgruppe, die vom Dekanat Dreieich-Rottgau und vom Projekt Pro Prävention, das ist die Fachstelle für Radikalisierungsprävention im Kreis Offenbach, initiiert wurde. Die Jugendlichen treffen sich regelmäßig, um sich und die jeweils anderen Religionen kennenzulernen. Es dürfen durchaus kritische Fragen gestellt werden und es werden Antworten gesucht. Was trennt einander, was verbindet? Welche Relevanz hat Religion in meinem Alltag? hr-Inforeporterin Petra Demand hat die Gruppe besucht.
Yassan ist 20 Jahre alt und lebt in Seligenstadt. Vor gut 4 Jahren ist er aus Syrien nach Deutschland gekommen und er findet es schade, dass viele so eine schlechte Meinung vom Islam haben.
Ich möchte anderen die Vorstellung vom Islam zu zeigen und wie die echte Islam ist, nicht so wie Terrororganisation. Islam auf Arabisch heißt Frieden.
Außerdem interessiert sich Yassan auch sehr für andere Religionen. Sein Vater hat ihm da schon viel erzählt, aber hier in der Gruppe kann er echte junge Menschen aus anderen Glaubensrichtungen kennenlernen. Zum Beispiel den 25-jährigen Niklas aus Offenbach. Er ist eigentlich als evangelischer Christ aufgewachsen, aber nur auf dem Papier, wie er sagt. Seit einigen Jahren gehört er dem Bahai-Glauben an, Ein zentraler Gedanke darin ist die Einheit der Menschheit in der Vielfalt. Und genau das findet Niklas auch in der interreligiösen Gruppe. Er findet das
in der Gesellschaft, wenn man da sagt, ich tue dies und tue das nicht, weil ich religiös bin, das halt eben nicht unbedingt immer auf Verständnis trifft. Und in diesem Raum tut es das aber.
Gefördert wird die Gruppe vom Land Hessen. Aus dem Projekttopf für Demokratie und gegen Extremismus wird Dagmar Gendera vom evangelischen Dekanat bezahlt. Sie leitet die Gruppe. Das heißt, eigentlich sollen die Jugendlichen selbst sagen, was sie interessiert. Sie schafft dann die Möglichkeiten.
Eine Synagoge von innen zu sehen, da hat normal ein muslimischer Jugendlicher keine Chance, da so einfach so reinzugehen. Und über die Gruppe gestalten wir halt Zugänge. Wir kochen dann gemeinsam, essen gerne.
Meist ist die Truppe von durchschnittlich 10 jungen Leuten unterwegs, um verschiedene Glaubensorte anzuschauen. Corona hat die Besuche in letzter Zeit allerdings schwierig gemacht. Als nächstes steht eine gemeinsame Radtour auf dem Programm, auf der verschiedene Moscheen, Kirchen, Synagogen und andere Glaubensorte abgeklappert werden sollen.
Es geht schon darum, so welche Stereotypen wir vor allen Dingen auch im Kopf haben, da auch die Luft rauszunehmen und die Sachen auch auf den Tisch zu bringen. Ja?
Mitmachen kann jeder und jede zwischen 16 und etwa 27, auch wenn man sich momentan keiner Religion so richtig zugehört. Fühlt. Gedacht ist die Gruppe als lose Zusammenkunft, einzelne Termine, wer Lust hat, kommt mit. Für Niklas ist es allerdings mehr geworden. Er ist begeistert,
dass das nicht einfach ein Austausch auf professioneller und strukturierter Ebene ist, sondern dass da Freundschaften entstanden sind.
Wie tickt eigentlich deine Religion, evangelische Jugendliche und ihre Spurensuche in den Religionen? Impfskeptiker und Querdenker bestimmen gerade stark die öffentlichen Debatten. In Fürth im Odenwald zum Beispiel klebte jüngst ein Plakat an der Eingangstür eines Modegeschäftes und darauf stand »Keinen Zutritt für Juden und Ungeimpfte« und das sollte ein Kommentar sein, nachdem dort in diesem Geschäft die 2G-Regel galt. Auch an der Rimbacher Kirche hing das gleiche Plakat. 2 Pfarrer wollten jetzt gegensteuern. Sie haben an der Mörlenbacher Kirche ein sogenanntes Hoffnungs- und Versöhnungsfenster eingerichtet, wo sich an jedem ersten Montag im Monat Menschen zum Friedensgebet treffen. Außerdem hat einer der Pfarrer, der Liedermacher Clemens Bittlinger, einen Versöhnungssong veröffentlicht. Anna Vogel hat die beiden getroffen.
Die Stimmung wird gereizter. Das merkt Daniel Fritz als Pfarrer in Rimbach und Zotzenbach im Odenwald ganz deutlich.
Wir hatten an Silvester am Schaukasten vor unserer Kirche in Zotzenbach ein Schild vorgefunden. Kein Zutritt für Juden und Ungeimpfte und darunter klein geschrieben, Jesus hätte niemanden ausgeschlossen. Das war ja ein Schreck.
Daniel Fritz hat das Plakat abgehängt und die Polizei informiert. Der Mörlenbacher Pfarrer Clemens Bittlinger steht neben ihm und ergänzt.
Die gleiche Plakataktion gab es bei einem Geschäftsmann in Fürth, ein Modehaus, die auf 2G umgeschaltet haben und es geht gar nicht. Also da muss man auch ganz entschieden dem entgegentreten.
Clemens Bittlinger sieht sich da auch als Christ gefragt. Gemeinsam mit Daniel Fritz versucht er deshalb schon vor einem Jahr auf einer Kundgebung von Querdenkern das Gespräch zu suchen.
Ich wurde noch nie so respektlos behandelt wie bei einer Querdenker-Demo. Dann haben wir halt irgendwann gemerkt, so nachdem wir dreimal bei den Demos dabei waren, das macht jetzt hier nicht sehr viel Sinn. Und haben uns eben die Sache mit dem Hoffnungsfenster überlegt.
Das Hoffnungsfenster ist ein grüner alter Holzrahmen vor der Kirche in Mörlenbach. Durch das Fenster sieht man einen gemalten Himmel. Davor ist eine kleine Ablage. Was es damit auf sich hat, erklärt Bittlinger.
Hier sind Stifte, hier sind Zettel und da können die Leute quasi ihre Anliegen reinstecken.
An jedem ersten Montag im Monat laden die Pfarrer zum Friedensgebet ein. Beide betonen, sie wollen die Situation der Menschen ernst nehmen, auch den Sorgen und Ängsten zuhören, auch wenn das manchmal schwerfällt. Erzählt Daniel Fritz.
Ich kriege manchmal böse Anrufe oder E-Mails von Menschen, weil sie mich unmöglich finden.
Doch davon lässt sich Pfarrer Fritz nicht entmutigen. Er überlegt schon, welche neuen Aktionen es in Rimbach geben könnte und will sich weiter engagieren.
Da sehe ich eine Chance drin, tatsächlich für uns, für manche Kirchengemeinden, dass wir lernen, uns nicht nur um uns selbst zu drehen, sondern den Blick zu weiten, dass wir einen Auftrag auch in dieser Welt haben.
Für den Liedermacher und Pfarrer Clemens Bittlinger kommt es vor allem auf eines an, zu zeigen, wir leiden alle unter dieser Pandemie, aber lasst uns trotzdem zusammenhalten.
Frieden, Frieden für das Land, für Familien und Freunde. Frieden, Frieden für das Land, Mensch, sind doch keine Feinde.
2 Odenwälder Pfarrer möchten Querdenkern etwas entgegensetzen, Anna Vogel berichtete.
HR Info. Himmel und Erde.
Ein Wort ist nicht nur ein Wort, diese Erfahrung haben wir alle schon gemacht. Denn Worte können Waffen sein, sie können verletzen. Und andererseits ein rechtes Wort zur rechten Zeit, das kann heilsam sein. Ja, es kann sogar Leben retten. Der Mediziner und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen hat davon berichtet, von solchen lebensrettenden Worten, als er kürzlich seine Antrittsvorlesung als Honorarprofessor an der Universität Marburg gehalten hat. Er sprach unter anderem vor Medizinstudenten, denen er ein Beispiel dafür geben wollte, wie wichtig und buchstäblich lebensrettend gerade in diesem Beruf eine Geste der Zuwendung und vor allen Dingen auch ein gutes, heilsames Wort sein kann.
Eine wahre Geschichte. Ein Journalistenkollege vom ZDF war unterwegs in Afrika für eine Reportage, überschlug sich mit dem Auto, war querschnittsgelähmt. Kam über mehrere Tage nicht in qualifizierte Behandlung, also all das, was man hätte tun können, wurde unterlassen und dann kam er zurück nach Deutschland in eine Reha-Klinik. Und er erzählte mir, als ich ihn interviewte, wäre fast unter Tränen, wie oft er nachgedacht hat, sich umzubringen. Er hat lange darüber nachgedacht, wie kann er mit dem Rollstuhl die Treppe in der Reha-Klinik so runterfahren, dass er sich richtig das Genick kriegt. Und dann fragte ich ihn, was hat dich zurückgehalten? Warum hast du es nicht gemacht? Und er sagte, es gab tatsächlich einen Medizinstudenten im praktischen Jahr, der jeden Abend, bevor er die Station verließ, zu ihm kam, sich hingesetzt, als er in Hand gehalten hat und gefragt hat, wie geht's dir? Und gesagt hat, ich komme morgen wieder. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Eine Geste, die noch nicht mal eine Minute dauern muss, kann Leben retten.
Das heilsame Wort. Eckart von Hirschhausen hat ein sehr beeindruckendes Beispiel dafür gefunden, wie Gesten, aber auch vor allen Dingen Worte Menschen durchaus retten können, wenn sie sich in extremen, schwierigen Situationen befinden. HR Info Himmel und Erde, heute mit einem kleinen Sonntagsschwerpunkt über gute Rede und heilsame Worte, denn Worte haben ja tatsächlich eine Macht. Sie können aufbauen und können zerstören und man kann mit Worten verfluchen oder auch segnen. In den christlichen Kirchen gehört der Segen, also das heilsame Wort, eigentlich fest zum religiösen Leben. Kein Gottesdienst ohne Segen. Aber es gibt durchaus auch viele Alltagssituationen, in denen Segensworte gesprochen werden. Worin genau liegt die Kraft des Segens? Das hat mein Kollege Lothar Bauerochse im Gespräch mit dem Frankfurter Kapuziner Bruder Paulus erfragt.
Bruder Paulus, segnen heißt ja auf Latein benedicere, also Gutes sagen. Was wird denn da Gutes gesagt in einem Segen?
In einem Segen wird den Menschen zugesagt, dass über ihnen ein göttliches Angesicht leuchtet. Das hat eine ganz alte Tradition. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Von den Kindern her, die ihre Eltern sehen, wenn die sich übers Bettchen beugen und den Kindern eine gute Nacht wünschen, sie sich anschauen, lächeln und die Kinder lächeln zurück. Da lassen Eltern ihr Angesicht über die Kinder leuchten. Sie fühlen sich geborgen und sie wissen, dieser Mensch wird immer für mich da sein. Hoffentlich, muss man heute manchmal dazu sagen. Also dieser Mensch wird immer für mich dabei sein und da lernen diese Kinder ein Grundvertrauen und segnen weckt Grundvertrauen.
Und warum sind solche guten Worte heilsam für den Menschen?
Wir machen ja viele Erfahrungen in unserem Leben, die uns daran zweifeln lassen, dass das Vertrauen überhaupt noch Sinn macht. Wir haben erlebt, dass Vertrauen gebrochen wird. Wir konnten auch selber manchmal nicht mehr das Vertrauen, das in uns hineingesetzt worden ist, wirklich erfüllen. Wir Menschen sind sehr endliche und sehr fragile Wesen. Darum brauchen wir diese Zusage des Segens, dass die Hände über uns ausgestreckt werden und einer zu uns sagt, der Herr segne und behüte dich. Und dann kommt wie eine Art Erweckung der innersten Kraft, die Gott uns von außen in unser Leben hineinspricht.
Bruder Paulus, Sie hatten dieses schöne Bild von den Eltern, die sich am Abend über das Bett des Kindes beugen und ein gutes Wort sagen. Für mich die Frage, wer darf eigentlich segnen? Ich hatte ja gesagt, kein Gottesdienst ohne Segen. Darf nur ein Priester segnen?
Nein, segnen ist natürlich die Aufgabe eines jeden Menschen, denn wer geboren wird als Mensch, so sagen ja Christen, der ist ein lebendiger Ausdruck des segnenden Gottes. Und wenn jemand dann stirbt, dann sagen wir, er segnet das Zeitliche, indem er nun zum Ewigen hinübergeht. Von daher ist jeder Mensch berufen, ein Segen zu sein und in seinem Handeln sowieso zu segnen. Und wenn dann auch noch Mama beim Kind steht oder der Ehepartner seiner Frau sagt, der Herr segne dich, oder einfach Arbeitskollegen zueinander sagen, Gott segne dich, wenn du jetzt wieder nach Hause gehst zu deinem sterbenden Mann, oder der Herr segne dich, dass du jetzt in dieser Krise bist mit deiner Familie, dass du neue Wege findest. Jeder darf segnen.
Gutes Sagen über die Kraft des Segens war das Paulus Terwitte, der Kapuzinerpater aus Frankfurt, im Gespräch mit Lothar Bauer-Ochse. Wer schon mal einen Yoga- oder auch Meditationskurs besucht hat, der kennt das vielleicht. Am Anfang zur Einstimmung oder auch am Ende singt oder brummt man dann oft ein Om. Für viele ist das zunächst etwas komisch, etwas eher Befremdliches, aber wer sich darauf einlässt, kann unter Umständen erfahren, wie wirkungsvoll es ist. Davon ist auch die buddhistische Meditationslehrerin Sylvia Wetzel überzeugt. Mit ihr hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse darüber gesprochen.
Frau Wetzel, was bedeutet diese kleine Silbe Om, die ja von Hindus, von Buddhisten, Yogis schon seit Jahrtausenden gesprochen, verwendet wird?
Also eine allgemein übereinstimmende Interpretation ist, Om besteht eigentlich aus drei Lauten, A, U, M. Mhm. Die stehen für A, für Wachbewusstsein, U für Traum und M für Tiefschlaf. Eine Interpretation. Und wenn man das integriert und sozusagen, wenn das transparent wird, dann entsteht die vierte Dimension, wie man das auch nennen will, Erwachen. Mhm. Und wenn wir das rezitieren, soll uns das daran erinnern. Natürlich ist klar, man muss ein bisschen Hintergrund haben. Das wirkt nicht mechanisch.
Ich wollte gerade fragen, warum gehört das so an den Anfang und Ende einer solchen Meditation? Welche Bedeutung, welche Wirkung vielleicht auch hat das?
Also in der tibetischen Tradition betont man, dass heilige Worte, heilige Silben, aber auch kurze und längere Mantras die Essenz einer Praxis verkörpern. Das heißt, dahinter steht die Kenntnis und die Übung einer bestimmten Art von Meditation, und das Om fasst es dann wie zusammen. Und wie wenn ich jetzt mal analog sage, Mama, Mutter, Freundin, den Namen von einer Person nenne, die ich kenne, dann kommt ein riesen Assoziationsfeld.
Das heißt, es ist tatsächlich eher was Geistiges, was passiert. Das ist nicht Magie, dadurch, dass man das spricht und meditiert, dass man da sich irgendwas verändert.
Es ist geistig und ganz körperlich. Das ist ein wichtiger Punkt. Man singt es, man brummt es. Also es bezieht den Körper mit ein.
Sie haben das Wort Mantra auch schon erwähnt. Ja. Also das im Sanskrit steht das ja für eben heilige Silbe, heiliges Wort oder heiligen Vers. Und die werden immer wieder meditierend wiederholt. Wo haben diese Mantren ihren Platz?
Also eine häufige Übersetzung ist Schutztra oder Werkzeug des Geistes, Manas. Das schützt uns vor blöden Gedanken.
Und ist das egal, was man da spricht, oder findet man für sich persönlich so ein eigenes Mantra?
Also es gibt da unterschiedliche Ansätze. Ich kenne die tibetische Tradition, die stellen bestimmte Mantren vor mit bestimmten Übungen zusammen und sagen, probier aus, und was dich tief berührt, das mach. Und ich habe viele Mantren kennengelernt, aber das Mantra der grünen Tara ist mein Zuhause, sag ich.
Können Sie uns das mal erläutern oder wiedergeben?
Om Tare Tu Tare Tu Resoha. Und eine Übersetzung ist wieder Om, Erwachen. Tare O Tara Tu Tare O O, wunderbare Tara Ture, du Schnelle. Soha oder Swaha hat die Funktion wie unser Amen. So möge es sein.
Und das betrifft ja das ganze Leben. Das heißt, so ein Mantra hat seinen Ort auch, ich sag mal, jenseits der Yogamatte oder des Meditationskissens.
Oh, ja.
Passt auch in den Alltag hinein?
Absolut. Also ich habe das ein paar hunderttausend Mal rezitiert in meinen 2 Jahren Indien. Und irgendwann hatte ich gemerkt, huch, das Mantra taucht plötzlich in mir auf. Warum denn? Ich habe gar nicht das bewusst gemacht. Und danach habe ich erst gemerkt, dass mich irgendwas irritiert. Komische Leute auf dem Bahnhof oder ein komisches Geräusch. Und dann ist das Mantra sozusagen zuerst angesprungen. Das ist der Schutz. In dem Sinne schützt es. Aber natürlich nur, wenn man vertraut ist und es mit einem sinnvollen Üben verbindet.
Heilsame Worte und schützende Mantren. Das war die Buddhistin Sylvia Wetzel im Gespräch mit Lothar Bauer-Ochse. Und empfehlen möchte ich Ihnen noch unseren Newsletter. Da bekommen Sie Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in allen Hörfunkwellen und im hr-Fernsehen alle 14 Tage. Das Abonnement geht so: Im Internet auf der Seite hr.de/religion gibt es ein Formular. Da tragen Sie Ihre Mailadresse ein: hr.de/religion. Und das war's hier mit der Sendung HR Info Himmel und Erde. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.